Hallo, ich bin Katrin.
Und ich bin Rebecca.
Erstmal schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wir freuen uns. Wir vom CUPA haben nämlich die Idee gehabt, ein Projekt zur Landtagswahl zu machen, die am 15. Mai 2022 sind.
Wir haben einen Aufruf zu den Podcast-Aufnahmen in der Waldropper Zeitung und auf unserer Homepage veröffentlicht.
Wir haben entschieden, dass wir die Interviews in 5 Themenblöcken einzeln werden. Das erste Thema ist Vorstellung. Zweites Thema ist Schule, dritte Toleranz und Integration, viertes Jugend und Politik und fünftes kurz und knackig.
Und bei unseren Drehs hat es einmal Demokratie Leben unterstützt, indem sie das Projekt gesponsert haben, und Michael Braun hat uns bei der Umsetzung geholfen.
Also zum Start wäre es vielleicht schön, wenn Sie Ihnen noch mal eine kurze Vorstellung zu Ihrer Person geben, wie Name, Alter, Beruf und Ihren Lebensstatus.
Ja. Mein Name ist Lisa Kapteinert, eigentlich sogar Lisa Christine Kapteinert, aber das Christine unterschlage ich immer. Ich bin 33 Jahre alt, ich bin Landtagsabgeordnete und Rechtsanwältin, also ich habe vorher Jura studiert und ich bin verheiratet und ich habe 2 Kinder. Die Ida wird jetzt 3 und der Ole ist ein halbes Jahr alt.
Gibt es 3 Worte, die Sie am besten beschreiben?
Ja, ich habe lange überlegt. Aber ich glaube, so wie mich andere Leute am meisten beschreiben, ist das energisch, pragmatisch und neugierig.
Wir kommen jetzt einfach mal so zu Entweder-Oder-Fragen, die bitte nur einmal ganz kurz beantworten und ohne Begründung. Mhm. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Langschläfer oder Frühaufsteher?
Frühaufsteher.
Aufzug oder Treppe?
Treppe.
Kino oder DVD?
DVD.
Sommer oder Winter?
Sommer, wenn es nicht zu heiß ist.
Berg oder Strand?
Strand.
Fahrrad oder Auto?
Teils, teils.
Krimi oder Komödie?
Komödie.
Online shoppen oder im Laden?
Kommt drauf an, was.
Stubenhocker oder Partyschnecke?
Mit 2 kleinen Kindern eher Stubenhocker.
Urlaub all-in oder Selbstversorger?
All-in.
Allein oder gesellig?
Auf jeden Fall gesellig.
Morgenmuffel oder gute Launebär?
Gute Launebär.
Fitness oder Fernsehen?
Das kommt drauf an. Fitness. Okay.
Also jetzt würden wir dann zu den Fragen kommen, die Sie auch gerne begründen können und sehr ausführlich beschreiben können. Zum Beispiel, nennen Sie 3 Gründe, warum Sie Ihrer Partei beigetreten sind.
Okay, das ist ja schon ganz schön Zeit her mittlerweile, ungefähr mein halbes Leben tatsächlich. Damals war es mir total wichtig, weil ich der Meinung war, die SPD steht am allerersten für Chancengerechtigkeit. Also dafür zu sorgen, dass nicht jeder das Gleiche bekommt, sondern dass jeder das bekommt, um hinterher die gleichen Möglichkeiten zu haben, was halt unterschiedlich sein kann, weil man einfach mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen auf die Welt kommt. Der zweite Punkt, der mir ganz wichtig war, war Bildungsgerechtigkeit, weil es mich schon sehr stört, dass es heutzutage immer noch so ist, dass ganz, ganz viel vom eigenen Bildungsabschluss entscheidend ist von dem, was die Eltern für einen Bildungsabschluss haben. Also wenn die Eltern Akademiker sind und irgendwie was studiert haben, dann ist die Chance, dass die Kinder mal Abitur machen, wesentlich höher, als wenn die Eltern gar keinen Schulabschluss haben oder vielleicht nur einen Hauptschulabschluss. Und der dritte Grund ist ein starkes Europa. Ich bin einfach davon überzeugt, dass wir als Deutschland irgendwie immer nur dann auch wirklich stark sein können, wenn wir ein starkes Europa haben. Und ich fand das halt immer schon total cool, dass es so Möglichkeiten wie gibt wie Erasmus, dass man nicht irgendwie an Grenzen stehen bleiben muss, was ich selber auch gar nicht mehr so kenne, aber was ich halt aus Geschichten kenne. Und dass man kein Visum braucht, um irgendwo hinzufahren, sondern dass man einfach sagen kann, oh, ich bin jetzt mal ein Wochenende da und da. Und diese Möglichkeiten waren für mich alles Gründe, die für mich halt auch für die SPD standen.
Zur nächsten Frage. Welche Schritte und Maßnahmen würden Sie treffen, um ein normales Leben nach Corona zu ermöglichen in Bezug auf Schulen?
In Bezug auf Schulen. Ich würde erstmal sowas wie eine Bestandsaufnahme brauchen. Oder ich denke, wir brauchen sowas wie eine Bestandsaufnahme. Also wir müssen gucken, was konnte eigentlich gelehrt werden und was konnte nicht gelehrt werden. Und wo hat es vielleicht eher geklappt und wo hat es vielleicht weniger gut geklappt. Ich habe von einigen Schülerinnen und Schülern gehört oder auch von den Eltern, die gesagt haben, bei uns lief das eigentlich. Wir haben fast einen normalen Stundenplan gehabt, wo man sich zuschalten konnte und wo der Lehrer uns einen erzählt hat. Das war nicht schön, weil man irgendwie die Mitschülerinnen und Mitschüler vergessen hat, so nicht gesehen hat, vermisst hat. Aber es war eigentlich auch gar nicht schlecht, weil man in Pantoffeln Unterricht machen konnte. Es gab aber auch diejenigen, die irgendwie sonntagsabends oder montagsmorgens eine E-Mail bekommen haben, wo 35 Arbeitsblätter dran geheftet waren mit dem Hinweis, man soll die bitte bis freitagsnachmittags zurückschicken. Und es gab nicht mal die Möglichkeit, irgendwie Rückfragen zu stellen, wenn man was nicht verstanden hat. Man konnte sich nicht absprechen. Und dementsprechend wurde, glaube ich, eine gewisse Ungleichheit durch Corona jetzt auch noch verstärkt. Nicht nur, weil der Unterricht ganz unterschiedlich war, sondern weil einige Kinder halt oder Schülerinnen und Schüler Eltern hatten, die zu Hause waren und die im Zweifel auch mal drüber gucken konnten. Haben die sich dann auch drüber gefreut, wenn sie eigentlich Homeoffice machen sollten, aber wo man zumindest Fragen stellen konnte, die vielleicht auch was erklären konnten. Andere hatten Eltern, die vielleicht gar nicht da sein konnten oder die auch schlicht die Fragen nicht mehr beantworten konnten. Weil ich sag mal, ab einer gewissen Klasse ist es ja nicht so, dass man irgendwie das immer aus dem Stand auch als Elternteil da unterstützen kann. Und ich glaube, deswegen ist es total wichtig, erstmal zu gucken, was ist eigentlich der Stand, was ist verloren gegangen und was nicht. Und mich hat das so geärgert, wenn ich mir überlege, was für Diskussionen gerade ältere Menschen vorher geführt haben, vor Corona, über Fridays for Future. Weil die immer gesagt haben, die beiden Stunden, weiß ich nicht, die freitags mittags gefehlt haben, ne, die bringen den Untergang des Abendlandes herbei. Und danach war es aber überhaupt kein Thema, wenn Kinder praktisch monatelang nicht regelmäßig zur Schule gehen konnten. Und da ist, glaube ich, total wichtig und gerade auch bei den Kindern und Jugendlichen, die jetzt kurz vorm Abschluss stehen, also die praktisch die letzten zwei Jahre echt dann schon, die ja auch nochmal so eine heiße Phase sind, einiges verpasst haben, muss man gucken, wie geht man damit um. Und aber auch mit denen, die erst in der Schule angefangen haben. Also mir haben auch Kollegen erzählt, wo die Kinder eingeschult worden sind, als dann plötzlich in der ersten Klasse man wieder jeden Tag in die Schule gehen sollte, hat die Tochter gesagt, mir sehe ich jetzt eigentlich keinen Grund zu. Ne? Also zweimal die Woche reichte mir. Und da ist es, glaube ich, am Anfang noch schwieriger und man kann noch mehr verpassen irgendwie. Und ich glaube, deswegen brauchen wir eine vernünftige Bestandsaufnahme. Und dann müssen wir auch entsprechende Angebote machen. Das heißt, wir müssen einmal Förderangebote machen für bestimmte Bereiche, die aus meiner Sicht unterm Strich übrigens freiwillig sein sollten, aber wo Lehrer Empfehlungen aussprechen können, zu sagen, vielleicht guckst du da nochmal verstärkt drauf und vielleicht ist da irgendwie ein Punkt, der wichtig ist. Aber auch das grundsätzliche Angebot zum Wiederholen. Das heißt, selbst wenn jemand jetzt weitergekommen wäre und nicht irgendwie sitzen bleiben muss, dass man sagen kann, okay, ich möchte lieber nochmal wiederholen und mir noch das Jahr mehr nehmen, um mich vernünftig vorzubereiten. Ich möchte stärkere OGS-Angebote, weil wir auch da super unterschiedlich aufgestellt sind. Also bis 2026 ist OGS überall verpflichtend. Da sind wir aber eigentlich noch gar nicht an dem Punkt, dass wir das überall so leisten können. Und haben halt auch da den Unterschied, dass es in einigen OGSen so ist, dass es mehr, ich sag mal, so ein Verwahren ist und in anderen wirklich so ein Bildungsangebot hintersteckt. Und da brauchen wir halt auch ein qualitativ hochwertiges Level, damit man auch weiß, warum man seine Zeit da irgendwie verbringt und nicht denkt, okay, das könnte ich jetzt auch zu Hause machen. Mir ist es total wichtig, dass all diese Maßnahmen, die getroffen werden müssen, halt in Absprache erfolgen. Mit den Schülerinnen und Schülern vor Ort, mit den Eltern, aber auch mit den Lehrerinnen und Lehrern. Und dann muss man wirklich ein bisschen passgenau gucken, nicht für jede Kommune, sondern für jede Schule, was ist notwendig. Eben weil es an einigen Schulen relativ gut gelaufen ist und an anderen schwieriger war und weil es auch in einigen Klassen besser war und an anderen schwieriger. Und da passt es nicht, einfach einen Deckel drauf zu legen und zu sagen, so machen wir das, aus meiner Sicht, so machen wir das jetzt, sondern müssen bei allen individuell gucken, was ist notwendig.
Kommen wir zur nächsten Frage. Was sind Ihre Konzepte zur Optimierung der digitalen Strukturen an Schulen?
Zum einen digitale Endgeräte für alle. Auch da wieder das Stichwort Chancen- und Bildungsgerechtigkeit darf halt nicht von den Eltern abhängen, wer sich was leisten kann. Und dementsprechend aber auch stabiles WLAN, was aber im Übrigen an den Schulen sein muss, aber was auch gewährleistet sein muss, dass man das zu Hause hat. Weil wenn erwartet wird, dass man für seine Hausaufgaben irgendwie Sachen im Internet recherchiert, dann muss man da eben auch ein vernünftiges WLAN für haben. Und es kann nicht sein, dass man das mit dem normalen mobilen Datensatz machen muss, wo man unter Umständen, wenn man Pech hat und an der falschen Ecke wohnt, irgendwie eine Minute braucht, um eine Seite zu laden. Darüber hinaus Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer, damit auch da die in der Lage sind, entsprechend zu unterrichten. Dass also nicht nur irgendwie digitaler Unterricht so verstanden wird, dass man etwas zum Beispiel schickt, weil ich glaube, auch nach Corona wird es Zeiten geben, wo man vielleicht aus welchen Gründen auch immer digital unterrichten muss. Weil vielleicht eine sich jemand ein Bein gebrochen hat, was ja noch verhältnismäßig harmlos ist, weil er damit vielleicht ein paar Tage nicht zur Schule gehen kann, aber dann digital teilnehmen kann. Aber was machen wir, wenn jemand zum Beispiel wirklich eine Krankheit hat, wo er immungeschwächt ist und einfach das Risiko in der Schule, sich anzustecken, zu hoch ist, er aber dann mit einem oder sie mit einem guten Bildungsangebot, was digital ist, eben auch von zu Hause daran teilnehmen kann. Und ich glaube, wir brauchen da eben auch einheitliche Konzepte. Also es muss NRW-weit klar sein, was ist unter digitaler Bildung zu verstehen. Und das ist halt mehr als irgendwie den Laptop anzumachen, sondern wenn man sich auch jetzt schon anguckt, wie viele Schülerinnen und Schüler gerade in den oberen Lehrgängen sich bestimmte Sachen, die sie in der Schule nicht verstehen, über Leute holen, die das bei YouTube erklären, weil die irgendwie einen anderen Zugang dazu haben, bestimmte mathematische Formeln zum Beispiel runterzubrechen, dann muss das eigentlich der Ansatz sein, dass Lehrer das auch können. Und das würde ich mir wünschen, und ich glaube, das ist etwas, was auch machbar ist, weil das irgendwie kein Hexenwerk ist und was uns aber auf ein solides digitales Konzept bringen würde. Und ich fand das schon relativ erschreckend, als ich jetzt vor ein paar Tagen mitbekommen habe, dass viele der Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, und das sind ja jeder zweite davon ist ein Schüler oder eine Schülerin, jetzt digitalen Unterricht haben in einem Land, wo gerade Krieg herrscht. Und wir haben das irgendwie nach 2 Jahren Corona noch nicht richtig auf die Kette gekriegt. Und das ist etwas, womit wir uns nicht zufrieden geben dürfen.
Die nächste Frage ist, was sind Ihre Pläne für die Sanierung der Schulen?
Wir möchten als SPD unbedingt das Programm Gute Schule 2020 fortführen. Also wir sind jetzt schon bei 2022, aber es ist ja auch ein bisschen gestreckt worden. Das ist noch in der letzten Legislaturperiode, also vor 2017, von Rot-Grün auf den Weg gebracht worden. Und das gibt den Kommunen, also den Städten, die ja für die Schulen verantwortlich sind, die Möglichkeit, eben beim Land Gelder abzurufen, um die Schulen zu sanieren. Und wir wissen aber mittlerweile, dass die Kommunen sich wünschen, dass die Antragstellung da noch ein bisschen leichter ist, und daran kann man auch arbeiten. Und unser Ziel ist zu sagen, Schulen müssen attraktive Lernorte sein, überall, damit man sich dort auch wohlfühlt und damit wir sagen, wir haben eigentlich nur eine Ressource in Deutschland, und das ist nicht Gas, das ist nicht Öl, das ist irgendwie nicht mal besonders viel Sonne, sondern das sind halt ist das, was in unseren Köpfen ist, und dementsprechend müssen unsere Lernorte auch eigentlich mit die schicksten Orte am Platz sein.
Nun zur nächsten Frage. Was sind Ihre Konzepte zur Verbesserung der öffentlichen Verkehrsmittel in Bezug auf Klimaneutralität?
Also zum einen machen wir uns dafür stark, dass der ÖPNV für unter 18-Jährige kostenfrei ist. Also ÖPNV ist der öffentliche Personennahverkehr. Und der soll halt NRW-weit für alle unter 18 kostenfrei sein. Das heißt, man braucht nicht mehr irgendwie das Schokoticket, wo was zugezahlt wird, je nachdem, wie weit man wegwohnt, sondern alle haben die Möglichkeit, sich kostenfrei in Nordrhein-Westfalen zu bewegen, soweit sie noch keine 18 sind. Und wir glauben, dass das dazu führt, wenn man einmal damit angefangen hat, den ÖPNV regelmäßig zu nutzen, man das auch weiter, auch im Alter, wenn man vielleicht ein Auto hat oder einen Führerschein hat, auch eher fortführt, weil man einfach dann damit ein bisschen vertrauter ist und dann weniger Probleme damit hat. Das macht aber nur dann Sinn, wenn wir eben auch ein besseres Angebot und Taktung haben. Also wenn man jetzt in Köln oder Düsseldorf lebt, irgendwie relativ nah in der Innenstadt, dann ist es, glaube ich, schon sehr angenehm, den ÖPNV zu nutzen. Aber wenn ich in einigen Ecken in meinem Wahlkreis wohne, wo einfach der Bus nur sehr unregelmäßig kommt, oder ich dann für eine Strecke, die ich mit Bus und Bahn oder vielleicht Bus und Bus und Bus zurücklege, irgendwie die dreifache Zeit brauche, als wenn ich sie mit dem Auto fahren würde, dann wird das perspektivisch nichts bringen. Dementsprechend brauchen wir da eine bessere Taktung und eine bessere Vernetzung, damit das funktioniert, und das kostet dann einfach auch Geld. Ne? Also wenn wir uns angucken, wie viel wir in den öffentlichen Personennahverkehr reinstecken, ist das einfach zu wenig im Vergleich zu dem, was andere Länder machen, um da konkurrenzfähig zu sein. Und darüber hinaus sollten wir aber die Busse, die wir schon haben, halt auch noch verstärkt auf E-Busse setzen, die es jetzt schon gibt, weil das natürlich dann dazu führt, dass auch die einfach im Ausstoß noch wesentlich besser sind. Und ein weiterer Punkt ist noch, dass wir das Azubi-Ticket dem Studierendenausweis angleichen wollen. Also, dass Azubis mit ihrem Ticket genauso wie Studierende in Nordrhein-Westfalen rumfahren können, und das auch kostengünstiger ist und eben nicht mehr nur der kleine Bereich.
Mhm. Dann würde uns noch interessieren, wie Sie sich für mehr Toleranz in unserem Wahlkreis einsetzen werden.
Also es ist ja so, dass es schon ganz viele Initiativen in meinen Städten gibt, die sich für Toleranz stark machen. und ich auch immer versuche, die zu unterstützen, weil ich da auch davon überzeugt bin, es bringt nichts, irgendwie noch die fünfte oder sechste Initiative dann zu machen, die alle nebeneinander herlaufen und zum Beispiel das Kiuper oder die Kiupers, ich habe ja in allen drei Städten mittlerweile Kiupers, ja auch ein Forum sind, wo man sich für so etwas stark macht. Und ich glaube, das macht absolut Sinn, zu gucken, dass man dann da auch Kapazitäten bündelt. Und darüber hinaus gibt es Demokratieprogramme, was gerade in den Schulen immer wieder angeboten wird, auch vom Land, wo dann zum Beispiel der Landtagspräsident oder seine Vertreterin hinkommen und dafür werben. Denn ich glaube, dass Toleranz etwas ist, was wir überall in der Gesellschaft brauchen. Aber wenn man als junger Mensch schon lernt, tolerant zu sein und das wirklich tief in sich verankert hat, dann legt man das auch nicht mehr irgendwo ab. Und das jemandem beizubringen, der intolerant ist, aber relativ alt ist, das halte ich für wesentlich schwieriger. Und deswegen würde ich da immer auch eher bei den jüngeren Menschen ansetzen, nicht weil die grundsätzlich intoleranter sind, sondern einfach, weil da mehr Potenzial ist, perspektivisch etwas zu verändern. Und darüber hinaus macht es, glaube ich, auch Sinn, und das ist auch etwas, was ich jetzt immer schon tue, auf so Tage aufmerksam zu machen und auch so ein bisschen zu erklären, was der Grund dahinter ist, die für Toleranz stehen. Also wenn irgendwie der Pride Day ist oder so, wo man nochmal auf die Rechte von LGBTIQ aufmerksam macht, dann ist das etwas, was bestimmten Generationen vollkommen fremd ist und wo ich auch niemandem Vorwurf drauf mache, weil die das vielleicht gar nicht böse meinen. Und weil auch bestimmte Sprüche, die die so bringen, vielleicht schon immer so gebracht worden sind und man sich nie wieder damit auseinandergesetzt hat. Aber wenn man darauf aufmerksam macht und erklärt, was das auch für die Leute bedeutet, die davon betroffen sind, dann kann das, glaube ich, schon bei vielen auch zu einem mehr an Verständnis führen. Und oft geht Verständnis eben auch mit Toleranz einher.
Die nächste Frage: Wie werden Sie die Integration in unserem Wahlkreis fördern?
Also es gibt viele, aber noch nicht genug öffentliche Angebote rund um den Bereich Integration. Und ich glaube, wir müssen da insbesondere bei Frauen und Kindern ansetzen, weil wir gerade auch gelernt haben, dass Frauen oft diejenigen sind, die so ein bisschen außen vor sind, wenn es um die Integration geht, weil oft die Männer schneller irgendwie in eine bestimmte Tätigkeit kommen und den Frauen dann auch der Sprach also die oft ein Sprachhemmnis mit sich bringen, die aber diejenigen sind, die eigentlich in der Familie ganz viel, ganz entscheidend dafür sind, was den Kindern beigebracht wird und was auch eine Einstellung zu bestimmten Themen angeht. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir da Angebote für Kinder und für Frauen. Dementsprechend müssen solche Angebote zum Beispiel, wenn sie für Frauen sind, auch so sein, dass es parallel dazu Kinderbetreuung gibt. Also das war gerade in den Jahren 2015, 2016 ein ganz großes Problem. Da gab es super viele Menschen, die ehrenamtlich Sprachunterricht gemacht haben zum Beispiel. Da konnten aber fast nur Männer hingehen, weil die Frauen sich in der Zeit um die Kinder gekümmert haben. Und in dem Moment, wo man sich aber überlegt hat, wir bespaßen zeitgleich die Kinder, war es auch für viel mehr Frauen möglich, dazu zu kommen. Und deswegen glaube ich, ist das ein ganz großer Schlüssel, da anzusetzen. Bildung allgemein ist ein Schlüssel zur Integration, wenn man versteht, wie es den anderen geht, sowohl denen, die herkommen, als auch denen, die in dem Land leben, also das gegenseitige Verständnis, dann hilft das. Und darüber hinaus ist etwas, was wir auch im Wahlprogramm stehen haben, dass wir sagen, wir möchten kostenfreies Ja in den Vereinen haben, weil wir davon überzeugt sind, dass zum Beispiel auch beim Sport das viel eher dazu führt, wenn man sich da kennenlernt, wenn man gemeinsam Fußball spielt, wenn man gemeinsam Leichtathletik macht, schwimmen geht, wie auch immer, dass man ja Freundschaften entwickelt. Und ich glaube, Freundschaft ist der allerbeste Schlüssel zur Integration.
Was halten Sie von dem Wahlrecht ab 16 Jahren?
Bin ich absolut für. Wir haben in der letzten Landtagsperiode auch Anträge dazu schon ins Plenum gebracht, die leider von CDU und FDP abgelehnt worden sind. Aber ich habe selber mit 9 Jahren im Kinder- und Jugendparlament angefangen. Ich bin eine absolute Verfechterin vom Wahlrecht ab 16. Und mich hat das oft ein bisschen traurig gemacht, wenn ich gemerkt habe, dass Jugendliche sich das selber nicht so zugetraut haben. Also ich habe auch mit Jugendlichen schon diskutiert, die gesagt haben, nee, wenn ich mir angucke, wie die so in meiner Klasse drauf sind und die beschäftigen sich alle gar nicht mit Politik, dann wäre das vielleicht gar nicht schlecht, wenn die erst mit 18 wählen. Und da musste ich immer so ein bisschen sagen, macht euch bitte nichts vor, nicht weil man dann plötzlich 18 ist, ist irgendwie der Schalter umgelegt und man hat eigentlich plötzlich Ahnung von Politik und ist irgendwie gesettelt. Und so viel Information, wie man auch rund um Politik in Anführungsstrichen zwingend mitkriegt, wie in der Schule, gibt es halt danach nie wieder. Und deswegen glaube ich, ist es umso wichtiger zu sagen, man darf schon ab 16 wählen, wo man einfach auch in Anführungsstrichen begleitet, ganz viele Informationen kriegt. Weil wenn man einmal anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, dann ist die Bereitschaft, das auch weiterhin zu tun, hoffe ich, viel höher. Und darüber hinaus sind es ja die jüngeren Menschen, die noch ganz, ganz lange in dieser Welt leben müssen. Und wir haben ja jetzt schon das Problem, dass viele Entscheidungen von Politikerinnen und Politikern getroffen werden, die deutlich, deutlich älter sind und die auch gar nicht mehr so lange irgendwie in dieser Welt bleiben werden. Und darüber hinaus auch die Wählerinnen und Wähler, die derzeit den meisten Teil irgendwie mitbestimmen, halt relativ alt sind. Und die haben natürlich andere Interessen als die ganz Jungen. Und selbst wenn die das Allerbeste für die jüngeren Menschen wollen, was ich den allermeisten gar nicht absprechen möchte, so fehlt ihnen natürlich trotzdem teilweise einfach der Blick dafür.
Ja. Wie werden Sie Jugendliche intensiver in die Landespolitik einbinden?
Also es ist so, dass ich bereits jetzt Sprechstunden für Kinder und Jugendliche auch mache, wo ich mich mit denen treffe oder mit denen telefoniere oder FaceTimer oder was eigentlich so der Wunsch ist, wie man das macht, um eben auch die Informationen, die Bedürfnisse, die Gedanken mitzunehmen. Darüber hinaus gibt es vom Land organisiert seit Jahren immer so einen Jugendlandtag, wo wir dann Jugendliche ab 16 einladen, die sich dann 3 Tage bei uns in Düsseldorf aufhalten, die da auch übernachten dürfen und wo so geförderte Programme sind, wo man ganz viel machen kann. Aber das ist halt nur einmal im Jahr, genauso wie der Girls and Boys Day, was ich auch gut und richtig finde. Und darüber hinaus haben wir jetzt aber angefangen, eben auch bestimmte Austauschprogramme sozusagen zu machen mit Jugendlichen zu Themen, wo wir glauben, dass sie besonders für junge Leute interessant sind. Also beispielsweise ein Gipfel zum Thema Azubis und was brauche ich eigentlich, um einen Ausbildungsplatz zu finden, wo wir dann zum Teil Leute einladen, aber es auch offen machen, dass sich jeder dazuschalten kann. Jetzt in den letzten Jahren ist es ja einfach so gewesen, da konnten wir nicht mehr so viele Leute irgendwie mit nach Düsseldorf einladen, das kennt ihr ja selber. Und da war das eine ganz gute Möglichkeit, um irgendwie in den Austausch zu kommen. Und sonst bin ich halt einfach immer dafür, dass man offen ist und einfach alles auch annimmt und sich auch mit Sachen auseinandersetzt, wenn es irgendwie Kritik gibt. Und wir haben zum Beispiel auch immer den Kontakt gesucht, weiß ich nicht, wenn Fridays for Future demonstriert hat oder so. Auch wenn wir uns vielleicht bei denen nicht mal beliebt gemacht haben, finde ich es halt wichtig, da im Austausch zu sein.
Dann die vorletzte Frage. Was ist der Punkt aus Ihrem Wahlprogramm, den Sie als erstes umsetzen möchten?
Das ist auch eine richtige tricky Frage. Die Ausbildungsplatzgarantie. Also da geht es darum, dass wir sagen, wir möchten, dass jeder Jugendliche, jede Jugendliche, die mit der Schule aufhört, einen Anschluss findet. Das heißt, da gibt es auch ein Programm, was es auch schon seit vielen Jahren gibt, was wir auch fortsetzen möchten. Das heißt KOA, kein Abschluss ohne Anschluss. Weil wir festgestellt haben, dass das so ein Moment ist, wo wir einige verlieren und die dann dauerhaft verlieren. Also die haben Schulabschluss gemacht oder die Schulpflicht endet und haben aber dann keinen Ausbildungsplatz gefunden oder keinen Studienplatz. Und ja, sind dann irgendwie so hängen geblieben und kommen dann auch gar nicht mehr so richtig rein ins System. Und das möchten wir verhindern und daher jedem Jugendlichen, jeder Jugendlichen, die fertig ist, einen Ausbildungsplatz anbieten. Das heißt nicht, jeder muss eine Ausbildung machen, wenn man studieren möchte, kann man das natürlich auch tun. Da wir aber insbesondere hier auch leider in meinem Wahlkreis noch ein Missverhältnis haben von Ausbildungsplätzen und Auszubildenden, nämlich ungefähr 1:2, also 2 potenzielle Auszubildende, die auf einen Ausbildungsplatz kommen, wollen wir, dass diese Ausbildungsplatzgarantie dafür sorgt, dass Unternehmen genug Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Dementsprechend werden die Unternehmen, die Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen, kriegen Geld dafür und diejenigen, die keine Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen, müssen Geld bezahlen. Und dann schafft man es, da so ein bisschen so ein Gleichgewicht herzustellen, wobei man eben auch schauen muss, was macht man mit den unterschiedlichen Gegenden. Also wir haben in Südwestfalen zum Beispiel eine Situation, da haben wir schon viel mehr Ausbildungsplätze als Auszubildende. Die meisten Jugendlichen sind aber immobil, wie es so schön heißt. Das heißt, sie haben keine Lust, für einen Ausbildungsplatz irgendwie 60 Kilometer woanders hinzuziehen. Was man auch verstehen kann. Die sagen, mir ist es wichtiger, irgendwie bei meinem Freund, meiner Freundin, bei meinen Eltern, bei meinem Sportverein, bei meinen Freunden zu bleiben, als irgendwie zu riskieren, woanders hinzuziehen und mir dann da irgendwie was Neues zu suchen. Zumal das ja dann auch oft anders ist als beim Studium, wo man irgendwie in so eine Studentenstadt zieht, wo ganz, ganz viele Neue dabei sind. Und das ist aber im Übrigen auch eine Frage, glaube ich, von gutem öffentlichen Personennahverkehr. Wenn man bestimmte Distanzen problemlos und schnell machen kann, dann ist man vielleicht auch bereit, für die Ausbildung ein bisschen zu pendeln. Und die muss natürlich gut sein.
Ja. Dann kommen wir zur Abschlussfrage. Nennen Sie drei Gründe, warum wir Sie wählen sollten.
Also zum einen mache ich Politik aus Leidenschaft und bringe die Themen aus meinem Wahlkreis mit nach Düsseldorf. Also wenn man mir hier irgendetwas sagt und sagt, das ist irgendwie ein Waltrop oder ein Datteln oder ein Kastrop wichtig, dann sorge ich auch dafür, dass es in Düsseldorf ankommt. Egal, ob ich das mit meiner eigenen Fraktion bespreche oder ob ich Ministerin oder Ministern einen Brief dafür schreiben muss oder ob ich das im Plenum oder in den Ausschüssen anspreche, das mache ich und es gibt auch ein Feedback. Das heißt, ich sage denen auch, wie die Rückmeldung ist, weil im Moment ist es ja zum Beispiel so, als Oppositionspolitikerin werden nicht alle meiner Vorschläge in Düsseldorf auch freudig angenommen. Aber man kann eben durchaus was bewirken. Und auch zum Beispiel in Zeiten von Corona dann mit der Bezirksregierung sprechen, damit bestimmte Anträge schneller bewilligt werden. Der zweite Punkt ist, mir geht es wirklich darum, Zukunft zu gestalten. Mir ist das total wichtig, dass wir nicht den Status quo beibehalten, sondern dass wir besser werden, dass wir uns den Herausforderungen stellen und irgendwie gucken, ja, für eine lebenswerte Zukunft zu streiten. Und der dritte Grund ist, ich bringe auch Perspektiven mit in den Landtag, die wir dort noch nicht besonders viel haben. Und zwar ist das einmal die Perspektive von Frauen. Im Moment sind nur 27% der Abgeordneten weiblich in Düsseldorf. Ich bin vielleicht aus eurer Sicht nicht, aber unterm Strich auf die Abgeordneten gerechnet immer noch relativ jung mit 33. Und ich bin auch eine junge Mutter und davon haben wir eben auch im Landtag nicht allzu viele. Und das war auch ein Problem bei Corona, was mir viele Eltern geschildert haben, die gesagt haben, ihr wisst gar nicht als Politiker, wie es ist, mit kleinen Kindern das alles irgendwie so zu vereinbaren. Und da merke ich schon, dass das immer neue Blickwinkel sind, die man auch so mit in die Debatte einbringt. Und ich glaube, das ist wichtig, damit wir wirklich auch ein breit aufgestelltes Plenum haben.
Mhm. Vielen Dank.
Sehr gerne.
War schön. Vielen Dank.
So, das war jetzt die letzte Folge von dem KiUPA-Podcast zu den Landtagswahlen. Wir hoffen, dass es euch viel Spaß gemacht hat, dass ihr viele neue Informationen auch gewinnen konntet zu den einzelnen Parteien und ihren Kandidatinnen und Kandidaten.
Weitere Informationen findet ihr bei uns auf Instagram, KiUPA Waltrop. Und das ganze Projekt wurde von Demokratieleben gesponsert und Michael Braun hat uns bei der Umsetzung geholfen.
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Beteiligten fürs Mitmachen bedanken. Und ja, das heißt, teilen, teilen, teilen. So, dass alle gut informiert in die neue Wahl am 15. Mai 2022 einsteigen können.
Geht wählen.
Es tut auch nicht weh.